Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das ist das Rabe Info mit folgenden Themen. Morgen steppt der Bär in Bern. Tanz dich frei wird voraussichtlich zum Mega-Event. Die Islamische Republik Azawad. Rebellen wollen im Norden von Mali einen unabhängigen Staat errichten. Und wir müssen uns wohl noch eine Weile mit dem deutschen Schlager abfinden. Das sagt Julio Mendivil. Er ist Musikethnologe aus Peru und forscht an der Universität Köln. Am Mikrofon ist Matthias Strasser.
Rabe Info 95,6.
Die Nachrichten hat Wilma Rall.
Der Brand am Berner Dalmatierhain hat einen Millionenschaden verursacht. Gestern Abend ist im Dachstock eines zweiteiligen Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Der starke Rauch war bis in die Innenstadt wahrnehmbar. Zwei Personen wurden wegen dem Verdacht auf Rauchvergiftung zur Kontrolle ins Spital gebracht. Die Berufsfeuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die 8 Wohnungen sind derzeit nicht mehr bewohnbar. 10 Personen mussten an den Obdachlosenkoordinator der Stadt Bern überwiesen werden. Über die Brandursache ist noch nichts bekannt. Asylbewerber, die kriminell werden, sollen in speziellen Lagern eingesperrt werden. So will es die Staatspolitische Kommission des Nationalrates in einem neuen Vorschlag zur laufenden Asylgesetzrevision. Zum Schutze der Bevölkerung sollen renitente Asylbewerber in sogenannte Speziallager gebracht werden. Von den Migrantenorganisationen wird dieser Vorschlag heftig kritisiert, so auch von Moreno Casasola, Generalsekretär von Solidarité sans Frontières.
Das geht nicht. Also das ist einfach die billigste Lösung für ein paar Probleme, die man mit ganz, ganz wenigen Leuten hat. Also man spricht hier eigentlich vor allem über die nordafrikanischen jungen Männer. Und eigentlich ging es um Ursachenforschung, die man betreiben sollte. Und man sollte sich fragen, warum werden diese Leute auffällig?
Die Staatspolitische Kommission hat den Speziallagern für renitente Asylbewerber mit 17-8 Stimmen sehr deutlich zugestimmt. Die Vorlage geht nun an den Nationalrat. Er wird in 2 Wochen darüber befinden. Der Wirtschaftsdachverband Economy Suisse greift die Entwicklungshilfe an. Derzeit fließen rund 0,5% der Wirtschaftsleistung in die Entwicklungshilfe, so hat es das Parlament beschlossen. Wie das Schweizer Fernsehen berichtet, ist das der Schweizer Wirtschaft zu viel. Economy Suisse lobbyiert deshalb in Bern für eine Drosselung der Auslandzahlungen und stößt damit vorab bei SVP, BDP und FDP auf offene Ohren. Die syrischen Rebellen drohen dem Regime, die Gewalt eskalieren zu lassen. Sollte Präsident Assad den Friedensplan der Vereinten Nationen UNO bis heute nicht umsetzen, wolle man sich nicht weiter an die vereinbarten Verpflichtungen halten. Lenke das Regime nicht ein, werde man Zivilisten und deren Dörfer und Städte wieder verteidigen und beschützen. Das gab die Freie Syrische Armee laut Agenturmeldungen im Internet bekannt. Die UNO schätzen, dass der Konflikt in den letzten 15 Monaten mehr als 10.000 Menschen das Leben gekostet hat.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Die politische Debatte rund ums Berner Nachtleben vermag die jungen Menschen zu mobilisieren. Tanz dich frei wird voraussichtlich zum Mega-Event. Allein auf Facebook haben über 9000 Menschen ihr Kommen angekündigt. Sie alle wollen sich morgen in Bern freitanzen und damit ein Zeichen setzen für ein vielfältiges Berner Nachtleben. Wie bereitet sich die Stadt auf einen solchen Riesen-Event vor? Wilma Rall hat nachgefragt.
Das hat wohl selbst die Erwartungen vom Organisationsteam übertroffen. Über 9000 Menschen haben bereits angekündigt, am 2. Tanz dich frei teilnehmen zu wollen. Letztes Jahr waren es knapp 700. Mit Live-Acts und verschiedenen DJs wollen die Organisatorinnen von Tanz dich frei gegen die Aufwertungspolitik in der Stadt Bern protestieren. Es geht darum, Freiräume zu schaffen und gegen die Verreglementierung anzukämpfen. Deshalb wurde auch absichtlich keine Bewilligung eingereicht. Dafür hat der Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause wenig Verständnis.
Das verstehe ich bei einem Anlass in dieser Größenordnung eigentlich nicht und weise mit Nachdruck darauf hin, dass es wirklich die Veranstaltenden sind, die hier einfach in der Verantwortung stehen, dass wir hier möglichst ein reibungsloses, tatsächlich Fest erleben dürfen und weise sie auch auf die Verantwortung hin, die sie gegenüber den Gästen haben, die da kommen, offensichtlich zu Tausenden, aber auch auf ihre Verantwortung gegenüber der Stadt, gegenüber all den Benutzerinnen und Benutzern des öffentlichen Verkehrs. Die werden ab 8 Uhr mit massivsten Einschränkungen rechnen müssen.
All diese Dinge könnte man besser regeln, hätten die Organisatoren eine Bewilligung beantragt. Trotzdem sei die Stadt gut vorbereitet. Man wisse schon seit längerer Zeit, dass Tanz dich frei stattfinde, Polizei und Rettungsdienste stehen bereit. Laut Reto Nause wird sich die Polizei aber, wie am Protestzug gegen die Auflagenverschärfung für die Reitschule vor 3 Wochen, so lange wie möglich im Hintergrund halten.
Ich denke, dass sich die Polizei zurückhalten wird, dass sie natürlich im Rahmen der Verhältnismäßigkeit allenfalls eingreifen muss, wenn es zu Sachbeschädigungen kommt. Allerdings sind die Zeichen der Veranstalter hier im Vorfeld eigentlich einigermaßen ermutigend. Man will und bekennt sich offensichtlich zu einem friedlichen Fest.
Sorge mache ihm jedoch die Ungewissheit, wie viele Leute kommen werden, was bei Unfällen oder Panik geschehen wird und wo die Leute ihre Blasen entleeren werden. Auf die Frage, wie der Gemeinderat zu den Anliegen der Organisatoren stehe, sagt Reto Nause, man bekenne sich zu einem pulsierenden Nachtleben im Rahmen der beschränkten Möglichkeiten.
Man muss allerdings sagen, dass es Bundesgesetze gibt, also Lärmschutzgesetz, Umweltschutzgesetzgebung, die im Bereich des Lärmschutzes die Regeln setzt, also das ist Bundesrecht. Das ganze Gastgewerbegesetz ist kantonale Gesetzgebung. Hier sind unsere Spielräume einfach einigermaßen eingeschränkt und wir können nicht einfach das Nachtleben, das uns gerade so passen würde, möglich machen, sondern hier sind wir im rechtlichen Korsett der übergeordneten Gesetzgebung auch eingebunden.
Um den Spielraum der Stadt zu erweitern, will die Berner Grünliberale Katrin Bertschi auf nationaler Ebene einen Vorstoß einreichen. Die Lärmschutzvorschriften für Stadtzentren sollen gelockert werden, sodass Wohnen und Nachtleben nebeneinander Platz finden. Diesem Anliegen kann Reto Nause nur beschränkt etwas abgewinnen.
Ich denke, dieses Anliegen muss man tatsächlich, man muss das genau anschauen, man muss das genau prüfen. Ich sage, der Gemeinderat bekennt sich zum Nachtleben in der Stadt Bern und er bekennt sich aber auch zum Wohnen in der Stadt Bern. Wenn nicht mehr gewohnt wird in Bern, dann wird die Altstadt tot sein. Also es gehört zu einer lebendigen Altstadt, dass die Leute hier eben auch wohnen und leben. Und hier wird man Straßenzug für Straßenzug sehr, sehr sorgfältig abwägen müssen. Wo haben wir die Präferenz Wohnen und wo haben wir die Präferenz Ausgang?
Für morgen Samstag gilt in der Berner Innenstadt vorerst einmal die Präferenz Ausgang. Einige Kulturlokale, unter anderem die Reitschule und das Kapitel, haben angekündigt, ihre Tore morgen geschlossen zu halten. Das Straßenfest Tanz dich frei beginnt um 20 Uhr.
95,6. Rabe Info.
Anfang April wurde im Norden von Mali die Islamische Republik Azawad ausgerufen. Tuareg-Rebellen und Islamisten wollen einen unabhängigen Staat errichten. Die Separatisten kontrollieren inzwischen alle wichtigen Städte. Die Übergangsregierung ist machtlos und 300.000 Menschen sind auf der Flucht. Der Bürgerkrieg in Mali hat eine neue Dimension erreicht. Wilma Rall berichtet.
Seit letztem März überschlagen sich die Ereignisse in Mali. Stück für Stück haben die Tuareg-Rebellen den Norden von Mali unter ihre Kontrolle gebracht. Mit Unterstützung der Islamisten haben sie alle wichtigen Städte eingenommen, Timbuktu, Kidal und Gao. Letzte Woche haben die Tuareg-Rebellen und die Islamisten nun gemeinsam einen unabhängigen Staat ausgerufen, die Islamische Republik Azawad. Wie kam es zu diesem Bündnis? Amadou Maiga, Masterstudent aus Timbuktu, erklärt das folgendermaßen.
Plusieurs années, la population du Nord ont toujours pensé que le gouvernement central du Sud.
Der Konflikt zwischen dem Süden und dem Norden von Mali schwelt schon länger. Seit Jahren schon wirft der Norden von Mali der Zentralregierung vor, die Entwicklung im Norden zu vernachlässigen. Die malische Regierung hat ihren Sitz in Bamako, im Süden des Landes. Die Tuareg-Rebellen, aber auch die Islamisten, haben ihre Machtbasis im Norden und nun haben sie sich zusammengetan, um einen unabhängigen Staat auszurufen. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, es sei wegen dem Öl. Es ist wahrscheinlich, dass im Norden von Mali große Ölvorkommen lagen und einige Analysten gehen nun davon aus, dass auch das Öl beim aktuellen Konflikt eine Rolle spielt.
Si Azawad devient un État indépendant, donc c'est pour vraiment mieux exploiter à eux seuls le pétrole.
Die aktuelle Situation in Mali sei katastrophal, sagt Amadou Maiga. Über 300.000 Menschen sind auf der Flucht. Seine Heimatstadt Timbuktu habe sich völlig verändert. Bis heute hätten Songhai, Araber und Tuareg immer friedlich zusammengelebt. Jetzt aber sei alles anders.
Aujourd'hui, ces deux populations ne s'entendent plus.
Die Völker verstehen sich nicht mehr. Die Situation ist katastrophal. Die Institutionen funktionieren nicht mehr. Es gibt keine Sicherheit mehr. Jeden Tag gibt es Raub und Vergewaltigungen. Banken und Geschäfte werden geplündert. Die Hauptrolle spielen dabei die Islamisten. Die Tuareg alleine hätten dieses riesige Territorium nie einnehmen können. Durch das Bündnis mit den Islamisten erhielten sie Zugang zu Waffen. Und jetzt haben die Tuareg ihr eigenes Territorium und die Islamisten ihr eigenes Rechtssystem. Die Leute dürfen sich nicht mehr anziehen, wie sie wollen. Die Frauen müssen Burkas tragen. Burkas passen den Leuten weder klimatisch noch kulturell. Sie sind sich einen moderaten Islam gewohnt.
On est toujours habitué à un Islam modéré. Donc la situation actuelle est vraiment chaotique.
Die Übergangsregierung steht diesen Vorgängen laut Amadou Maiga völlig machtlos gegenüber. Mitte März wurde der Präsident durch einen Militärputsch gestürzt. Der Übergangspräsident weilt nach tätlichen Angriffen nun in Frankreich.
Die Übergangsregierung ist erst seit etwa einem Monat an der Macht. Ihr Hauptziel ist es, das Territorium zurückzuerobern. Dann muss sie sich um die über 300.000 Flüchtlinge kümmern und die staatlichen Institutionen irgendwie am Laufen halten. Zudem ist die malische Armee im Moment sehr schwach. Sie hat das Vertrauen der Bevölkerung verloren wegen dem Vorwurf, mit den terroristischen Gruppen im Norden von Mali zusammengearbeitet zu haben. Außerdem sei die Armee in den Drogenhandel verstrickt. Im Moment versucht die Übergangsregierung, die Armee neu zu organisieren, aber dass die malische Armee alleine den Norden zurückerobern kann, das glaubt niemand.
Einen Hoffnungsschimmer aber gäbe es, meint Amadou Maiga. Wenn Mali es schaffe, sich ähnlich wie die Schweiz föderalistisch zu organisieren.
Die Tuareg fordern seit der Unabhängigkeit Malis von Frankreich in den 60er Jahren mehr Autonomie. Ich glaube, jetzt ist das Problem so groß geworden, dass eine definitive längerfristige Lösung unabdingbar geworden ist. Weil die Bevölkerung will diesen Krieg nicht, weder die Tuareg noch Araber. Noch die Songhai. Die Tuareg-Rebellen wollen das Land teilen, die Islamisten wollen islamisches Recht einführen. Die Bevölkerung will beides nicht. Die Lösung wäre wohl eine Art Föderation, wie die Schweiz, mit mehr Autonomie in den einzelnen Regionen.
Amadou Maiga glaubt an eine baldige Lösung des Konfliktes in Mali. Das Land habe in den vergangenen Jahrzehnten die internen Konflikte stets erfolgreich mit Dialog gelöst und habe in der Region immer als demokratisches Vorbild gegolten.
95,6 Rabe Info.
Die einen hassen ihn, andere könnten nicht ohne ihn sein. Der deutsche Schlager scheidet die Geister. Auch Musikwissenschaftler sind sich uneinig. Ist es der deutsche Schlager überhaupt wert, erforscht zu werden? Der peruanische Musikethnologe Julio Mendivil hat nun getan, wovon ihm viele seiner Kollegen abgeraten haben. Er hat sich wissenschaftlich mit dem deutschen Schlager auseinandergesetzt. Mehr dazu im Beitrag von Michael Spahr.
Ladies and gentlemen, I'm your DJ.
Über uns ist nur der Himmel und ich schenke ich dir heute Nacht mit der Achterbahn zur Sonne, nur mit dir.
Wenn der König von Mallorca die lebende Schlagerlegende Jürgen Drews seiner Liebsten eine Traumwelt schenkt, dann ist das typisch für den Schlager. Er vermittelt eine vermeintlich heile Welt im Chaos der Globalisierung. So zumindest sehen es diejenigen, die den Schlager nur von außen betrachten. Der peruanische Musikethnologe Julio Mendivil wollte mit seiner Forschung eine Innenansicht bieten. Er widerlegt so gewisse Vorurteile gegenüber dem deutschen Schlager.
Ja, man sagt heute häufig, dass der Schlager eine heile Welt verkauft. Ich glaube nicht, also der Schlager wünscht sich eine heile Welt, aber verkauft keine heile Welt. Also ich glaube, dass die Leute intelligent genug sind, zu merken, was wir uns wünschen, ist eine Utopie. Die gibt es nicht, ne? Aber das hilft uns, uns danach zu sehnen. Das ist die Funktion dieser Musik, den Leuten zu helfen, dieses Gefühl von Heimat, von heile Welt zu erhalten. Ja, sie wissen, dass es unmöglich ist, aber es ist schön, davon zu träumen.
Julio Mendivil doziert an der Universität Köln am Musikwissenschaftlichen Institut. Als er beschloss, den deutschen Schlager unter die Lupe zu nehmen, wurde er von mehreren Kollegen kritisiert. Sie fanden, es sei Zeitverschwendung und behaupteten, der Schlager sei der Forschung nicht würdig. Schlagermusikerinnen und Musiker sowie Schlagerfans hingegen fanden es toll, dass sich jemand vertieft mit ihrer Kultur befasste. Auch wenn es sich hierbei nicht um einen Deutschen handelte. Gerade wenn es um den Heimatbegriff in der Schlagerwelt geht, könnte es Sinn machen, dass sich ein lateinamerikanischer Wissenschaftler damit auseinandersetzt.
Die Rolle von Heimat, also wird häufig mit in Verbindung mit dem Schlager gebracht, aber die Leute beziehen nur die Texte, die über Heimat reden. Und das hat nicht unbedingt mit diesem Heimatgefühl zu tun, sondern Heimat bedeutet für viele Deutschen ein idyllischer Ort, in dem man sich zu Hause fühlt. Und diese Musik spielt eine ganz wichtige Rolle, um dieses Gefühl zu bekommen. Ne? Und die Leute transformieren Räume, indem die Musik hören und sich besser fühlen. Ich glaube, dass so ein katharsischer Moment also von dieser Musik ganz wichtig ist. Und ich habe gelernt, dass Worte wie Gemütlichkeit oder Heimat ganz wichtig für diesen Schlagerdiskurs sind. Und das war zum Beispiel ein ganzer Bereich der deutschen Kultur, die ich als Student gar nicht gekannt hatte.
In der digitalisierten Welt wird es immer schwieriger, mit Musik Geld zu verdienen. Insbesondere, wenn Musikschaffende auf Verkäufe von Tonträgern setzen, ist es im Zeitalter der MP3-Downloads und Internet-Tauschbörsen hart geworden. Der peruanische Musikethnologe Julio Mendivil zeichnet allerdings ein anderes Bild, wenn es um die deutsche Schlagerwelt geht.
Ich habe in den letzten Jahren keine Daten zu diesem Thema, aber ich weiß, dass bis 2008 die Digitalisierung dem Bereich des deutschen Schlagers gar nicht so viel getroffen hatte. Die Schlagerkonsumenten sind sehr treu, ne, zu ihren Künstlern und Künstlerinnen, und deswegen konsumieren sie die Musik immer mit Tonträgern noch. Ne, ich glaube, dass ich weiß nicht, wie das heute ist, aber vor einigen Jahren war nicht der Fall. Also das war eine Musik, die relativ wenig von dieser Digitalisierung getroffen war. Aber die Szene verändert sich ständig. Also die Leute, die ich interviewt habe, sind mittlerweile nicht mehr so bekannt, wie zum Beispiel Stefanie Hertel war ganz große Nummer, und jemand wie Semino Rossi war gar nicht so bekannt, heute ist eine große Nummer. Elena Fischer gab es gar nicht, heute ist eine große Nummer. Ne, also das verändert sich ständig. Ne? Und ich merke, dass die Bereiche volkstümliche Musik und Schlager immer näher rücken, ne, sodass die immer mehr zu einer einzigen Szene werden.
Schon in den 60er Jahren glaubten viele an das Ende des Schlagers. Damals fand die erste Globalisierungswelle in der populären Musik statt. Die Beatles begannen ihren Siegeszug, danach eroberten immer mehr internationale, vor allem britische und amerikanische Popstars die Hitparaden im deutschsprachigen Raum. Doch der Musikethnologe Julio Mendivil ist davon überzeugt, auch in der aktuell stattfindenden Globalisierung könnte der Schlager überleben.
Also ich würde eine Idee von Nietzsche aufgreifen und sagen, der Schlager ist nicht, der Schlager wird. Ich glaube, dass der Schlager sich ständig verändert und deswegen wir uns weiterhin mit dem Schlager abfinden müssen.
Spiel noch einmal für mich, Habanero, denn ich höre so gerne dein Lied.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Sie hörten das Rabe Info vom Freitag, dem 1. Juni. Die nächsten aktuellen Nachrichten hören Sie am Montag wie gewohnt um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Michael Spahr und Wilmar All. Am Mikrofon war Matthias Strasser.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.